Hallo. Guten Morgen. Darf ich ein paar Worte zu mir sagen? Weil wahrscheinlich kennt mich niemand. Mein Name ist Mauricio, Nachname Garza. Eigentlich habe zwei Nachnamen, Garza González. Aber ich sage immer mein erster nur. Ich bin in der FEG Reutlingen, Gemeindeleiter. Und zu mir, ich bin verheiratet seit 15 Jahren, drei Kindern. Und wenn jemand sich wundert, wo dieser exotische Akzent herkommt, ich komme ursprünglich aus Mexiko. Schon, gracias. Seit aber schon 18 Jahren hier in Deutschland, schon eine Menge. Gut. Wenn jemand was fragen will, kann man mich gerne danach noch mehr fragen. Letzte Woche war, wenn ich richtig bin, der Reinhold Hiller hier, von der FEG Reutlingen auch. Der hat bestimmt die Grüße schon gesagt, aber ich gebe weiter. Grüße von der FEG Reutlingen. Genau. Ich habe mich viele Gedanken gemacht, was soll ich predigen? Ich habe ein bisschen gefiltert und gesagt, okay, eine von den Sendschreiben in den Offenbarungen von zu den sieben Gemeinden, eine davon. Aber welche davon? Und dann habe ich in einer Website, Internetseite geguckt, vor 2 Jahren gab es eine schon. Ich dachte, okay, jetzt 7-1, mache ich 6. Und dann kam ich am Ende nach Gebet und viel Überlegen zu einer zu der Brief zu der Gemeinde in Smyrna. Es ist ein bisschen Kontrast zu den schönen Stunden. Als wir Christen sind, gibt es auch schwierige Stunden. Und das lesen wir hier auch. Der Johannes, der die Offenbarung geschrieben hat, befand sich in Gefangenschaft in Patmos. Und hat das Buch Offenbarung oder den Brief Offenbarung geschrieben. Das war gedacht an 7 unterschiedliche Gemeinden. So, dann liegt er jetzt, derjenige, der den Brief mitgenommen hat, ist in der ersten Gemeinde, die haben alles gelesen, sogar den Text von den anderen Gemeinden und dann sind die anderen 7. Die Gemeinden waren in dieser Zeit aktiv, es gab diese 7 Gemeinden, aber die repräsentieren die ganze Gemeinde von Jesus. Das heißt, die repräsentieren uns auch. Und wir können eigentlich eine Menge davon lernen. Es gibt manche Ausleger, die sagen nicht, dass es die repräsentieren Zeiten in der Geschichte von dem Christentum. Das glaube ich nicht. Ich glaube, die repräsentieren die ganze christliche Gemeinde. Und wir können eigentlich viel von diesen Gemeinden lernen. Bevor ich starte, würde ich eine kurze Frage machen. Hat jemand von euch, und ich frage jetzt, darf ich duzen? Ja, danke. Hat jemand von euch einen Film, der heißt Cool Runnings? Ja, doch. Ich freue mich, dass manche es so gemacht haben. Das ist einer von meinen Lieblingsfilmen. Ich weiß nicht, warum. Ich spiele immer mit meiner Frau und sage, dass ich am Ende einen Tropfen in den Augen habe. Es geht um ein jamaikanisches Bobfahrer-Team. Ihr müsst das euch vorstellen. Aus Jamaika, Bobfahrer. Bobfahrer sind die Fahrzeuge, die in Eisbahnen laufen. Ja? Bei den Olympischen Spielen in 1988 in Kanada, die haben teilgenommen. Die haben tatsächlich teilgenommen. Das ist eine wahre Geschichte. Natürlich Hollywood gemacht, aber es ist eine wahre Geschichte. Was interessant von dieser Geschichte ist, sie kamen aus einem Land, wo es unmöglich war, mit Eis zu üben. Ich weiß es nicht, wie die das tatsächlich gemacht haben. Es ist auch genauso wie in Mexiko. Ich weiß nicht, wie die das machen würden, wenn die sowas hätten. Alle Teams waren viele Fahrende. Sogar gab es ein böses Team aus den DDR in dem Film. Und die waren natürlich in einem anderen Niveau. Es gab keinen Vergleich zu diesen jamaikanischen. die haben überhaupt keine Chance gehabt. Keine Chance. Und als ich mich an diesen Film erinnert habe, dachte ich, das passt und das kann man etwas vergleichen mit der Gemeinde in Smyrna. Die hatten keine Chancen in der Gesellschaft. Die haben keine Wirtschaftserfolg, weil die Christen waren. So, die waren in den Olympischen Spielen, wo die keine Chancen hatten. Die waren da. Ein paar Wörter zum Smyrna. Oder ich habe eigentlich in dem ersten Projekt, dass ich das geprägt habe, gesagt, auf Schwäbisch Smyrna. In der FG Reutlingen hat niemand gelacht. Und ich dachte, okay, das ist ein Zeichen, dass ich nie Schwabe werde. Aber ihr habt gelacht, danke. Smyrna kommt von dem Wort Myrrhe. Ihr habt bestimmt das Wort schon Myrrhe gehört. Das war eigentlich bei den drei Weisen, war ein Geschenk, das die zum Jesus. Der Nikodemus hat auch Myrrhe an dem Grabmal mitgebracht. Das war ein Öl, ein Salböl. Das war sehr kostbar. Und um diesem Öl zu bekommen, müsste man eigentlich die Baumrinde zerschlagen, komplett zerschlagen und dann kommt so wie ein Harz, ein Gießharz. Und das ist eigentlich diese Myrrhe, die eigentlich als für medizinische Zwecke verwendet wurde oder als Salböl unterschiedlich. Diese Stadt befand sich 30 bis 40 Kilometer entfernt von Ephesus und das Wetter war traumhaft. Die haben eigentlich Wind von Meer bekommen und das war immer ziemlich kühl. Es gibt Texte, wo steht, dass die eigentlich die schönste Stadt Asiens, in der damaligen Asiens war. Politisch war immer alliiert mit Rom. Bevor Rom eine große Macht war, die waren schon alliiert mit Smyrna. Das heißt, die hatten einen super Kontakt mit Rom. Und die hatten einen guten Stand. Und die gute Beziehung zwischen Smyrna und Rom belastete das Leben der Christen in der damaligen Zeit. Die Gemeinde wurde wahrscheinlich in der dritten Missionarreise von Paulus gegründet. Da gibt es in Apostelgeschichte ein Vers. Dies aber geschah zwei Jahre lang. Dies bedeutet Predigen in Ephesus und Umgebung, sodass alle, die in Asien wohnten, sowohl Juden als auch Griechen, das Wort des Herrn hörten. Jetzt lesen wir den Text. Ich habe das in den Folien auch. Schön. Ab Offenbarung Kapitel 2, Vers 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Sei treu bis zum Tod, und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, wird keinen Schaden erleiden von dem zweiten Tod. Wenn man sich ein bisschen befasst mit den Briefen an diese 7 Gemeinden, die haben immer eine gleiche Struktur. Die haben eine Struktur, erstmal Lob und dann die Schwäche von der Gemeinde. Dann kommt eine Mahnung und dann eine Belohnung. Beim Smyrna ist ganz interessant, gibt es eine Lob, gibt es keine Schwäche, da gibt es keine Mahnung, sondern eine Ermutigung. Und dann kommt die Belohnung. In dem ersten Vers, oder in dem zweiten, sagt Jesus, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. In dem ersten Jahrhundert, muss man ein bisschen zum Lauf verstehen, in dem ersten Teil von dem Jahrhundert, die Römer sahen die Christen, die Religion von den Christen genauso wie bei den Juden. Das heißt, das ist ungefähr von der gleichen Gruppe. Und die haben am Anfang nicht große Probleme gehabt mit den Römern. Das war eigentlich das Gegenteil, eigentlich mit den Juden. Die Juden wollten überhaupt nichts mit den Christen zu tun. Christentum war ein Schlag gegen den Judentum, gegen das Judentum. Einen Gott anbeten, der am Kreuz gestorben ist, Errettung durch Gnade und nicht durch Gesetz, zwar einen kompletten Schlag. Und die wollten nichts mit den Christen zu tun. Noch dazu, in Smyrna gab es unterschiedliche Tempel. Die Tempel waren von der Anbetung des Kaisers, der römische Kaiser. Und es gab besonderen Tagen, und es war verpflichtet, per Gesetz an besonderen Tagen dem Kaiser etwas zu opfern. William Hendrickson hat geschrieben, Christ zu werden in Smyrna war in der weltlichen Sicht ein richtiges Opfer. Das bedeutete Armut, Hunger, Haft und oft sogar Tod bei wilden Bestien oder am Pfosten. Das heißt, wir hatten eigentlich von einer Seite die Juden und dann von der anderen Seite die Römer und manchmal sogar zusammen. Alle gegen den Christen. Die waren aber bereit, kein Geld zu haben, nicht erfolgreich im Geschäft zu sein und sogar verfolgt zu werden. Und alles für Gott. Man muss überlegen, wenn man eigentlich zum Anbetung des Kaisers nicht kam, dann war eine von den schlimmsten Sachen, dann wollte niemand mit dir Geschäfte machen. Warst du ein Schreiner? Niemand wollte dir eigentlich einen Job geben. Warum? Weil du eigentlich nicht die Römer wie die Römer machst. Sogar verfolgt, weil die Juden haben gesagt, hey, die wollen den Kaiser nicht anbeten, bitte. Die Aussage von Jesus gibt aber Hoffnung hier. Ihr seid aber reich. Und genau das, der gleiche Jesus, der diesen Text an den Gemeinden sagt, der gleiche Jesus, den Matthäus, lesen wir auch, Matthäus 6, Vers 20, auch ein ganz bekannter Vers, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Fraß zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stellen. Und auch etwas ziemlich ähnlich in Matthäus 19, 21 sagt Jesus, was fehlt mir noch, das sagt eigentlich der Junge, der fragt, was soll ich machen? Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Erlös den Armen. Und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mit mir nach. Die Gemeinde Smyrna konnte sagen, wir haben in dieser Welt nichts. Wir sind arm, wir haben nichts. Aber, Jesus sagt, ihr habt aber Schätze im Himmel. Ihr habt aber Schätze im Himmel. Wenn man überlegt, die Ewigkeit, hat eigentlich kein Ende. Unser Leben hier in der Welt ist eigentlich so, in der Erde wird so sein und die Ewigkeit. Das heißt, hier werden die Armen, aber dann weiter und weiter und weiter und weiter sind die reich. Ich habe, als ich damals die Predigt vorbereitet habe, gesagt, okay, was ist aber mit uns hier in Deutschland? Und gleichzeitig habe ich einen Text von John MacArthur, das ist auch ein Prediger in den USA, ganz bekannt. Der hat mehrere Pastoren eingeladen in den USA. Es gab auch russische Pastoren, die da waren. Und die haben gesagt, ich weiß nicht, wie die Pastoren hier in den USA sich um ihre Gemeinden kümmern können. Ihr habt hier alles Materielle, nichts fehlt euch, viele von euch sind reich. Ihr seid so beschäftigt mit Geld, mit Häusern, Karriere, dass ihr keinen Platz mehr für Jesus habt. Dachte ich, vielleicht ist das nicht die gleiche Situation wie bei uns in Deutschland. In Rottlingen, in Pfullingen. Der nächste Teil vom Text schreibt der Johannes. Die Lästerung und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und es nicht sind, sondern eine Synagoge des Satans. Wer wird hier gemeint mit den Juden? Und das muss man, in dem Buch Offenbarung wird oft mit Symbolen gesprochen, mit Bildern auch gesprochen. Und in dem Neuen Testament wird auch das wird oft Israel oder Juden auch verwendet für das wahre Volk Jesus. Sogar die Aposteln haben eigentlich oft gesagt, es gibt sogar ein ganz deutlicher Vers in Römer von Paulus. In Römer Kapitel 2, Vers 28. Das habe ich wahrscheinlich hier nicht, aber ich lese es euch. Denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Und das ist nicht der erste Ort, wo er sagt, ihr denkt, dass ihr eigentlich Kinder von Abraham seid, aber geistlich seid ihr nicht. Das heißt, ihr seid im bildlich gesagt, ihr seid auch kein Israel. Und hier sagt, es geht nicht um das Äußerliche, sondern im innerlich. Und hier, wenn Johannes spricht, da gibt es Juden, die sich Juden nennen, meint Leute, die behaupten, dass die Christen sind, aber die lästern nur in der Gemeinde. Die lästern nur in der Gemeinde. Und hier kommt man auch, da sage ich das etwas vorsichtig, die jüdische Religion ohne Jesus Christus ist nichts anderes als eine falsche Religion. Und unterscheidet sich nicht von anderen Religionen. Wenn jemand Jesus Christus ablehnt, egal wie man sich nennt, dann ist nichts anderes als eine falsche Religion. Kurz danach, in dem Text hier, in Offenbarung 2, kommen wir zu der Ermutigung. Und das ist schon etwas ironisch. Es war nicht genug, dass die Gemeinde in Smyrna arm war. Es kommt noch eine Verfolgung dazu. Da steht es in dem Text, in Vers 10. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr geprüft werdet, und ihr werdet Bedrängnis haben 10 Tage. Es gibt unterschiedliche Interpretationen, was diese 10 Tage bedeuten. Wie gesagt, in der Offenbarung gibt es auch die Zahlen haben eine Bedeutung. Es wird oft in den Zahl 3, wird oft in Zahl 7, das ist eine Vollkommenheit, nicht nur in Offenbarung, in der ganzen Bibel 7 ist Vollkommenheit, da gibt es auch 10. Es Manche Ausleger, die sagen, es waren tatsächlich 10 Tage, die verfolgt wurden. Andere sagen, nein, 10 Tage bedeuten, dass es eine Zeit ist, dass Gott in seiner Kontrolle hat. Ich persönlich denke, ja, das ist das so. Hier schreibt oder sagt Jesus, 10 Tage, es ist begrenzt, was ich euch in Verfolgung habe. Warum? Weil die Verfolgung an den Christen war nicht nur 10 Tage. In den ganzen Asien, in Jerusalem, waren nicht nur 10 Tage. Das war eigentlich viel länger. Ist aber nicht so wichtig. Wenn jemand mir sagt, das waren tatsächlich 10 Tage, dann sage ich, okay, ich streite mich nicht mit dir gegen den 10 Tagen. Das Wichtige hier ist, dass diese 10 Tage oder diese Zeitrahmen unter Gottes Kontrolle war. Und auch wenn der Teufel manche Christen ins Gefängnis werfen wird, Gott verwendet diese Aufwände für seine Pläne. Der verwendet, was Satan macht, verwendet für seine Pläne. Und er sagt danach, um dich zu prüfen. Um dich zu prüfen. Damit ihr geprüft werdet. Er sagt aber, fürchte dich nicht. Ich habe alles in meinen Händen. Was würde ich, Mauricio, was würdet ihr, FG Fullingen, bei sowas reagieren? Ich würde sagen, Vater, du hast mich schon arm gemacht. Du hast mich schon abgemacht. Wegen deines Namens habe ich Probleme mit meinen anderen Mitmenschen, in meiner Arbeit, in die Schule. Willst du mich noch prüfen? Und so prüfen. Nicht einfach versucht, einen Tag nicht zu schlafen oder so eine Verfolgung. Habe ich nicht schon genug gezeigt? Ich glaube, dass ich will denken, dass Männer auch so gedacht hat. Und Jesus gibt eine Antwort. Willst du mich so prüfen? Und seine Antwort ist, ja. Sei treu bis zum Tod. Was für eine Antwort, dachte ich. Es reicht nicht, dass ich arm bin, dann willst du mich verfolgen? Ist das nicht genug? Und er sagt, ja, sei treu bis zum Tod. Ich habe eine interessante Bericht gefunden über Smyrna. Beschreibt von einem Mann, der Polycarp hieß. Der war wahrscheinlich ein Gemeindeleiter, ein Ältester von der Gemeinde Smyrna. Wahrscheinlich ein Pastor da, und diesen Bericht beschreibt, wie er gestorben ist. Ich werde es direkt lesen. So ungefähr 40 Jahre, nachdem der Brief an Smyrna geschrieben wurde. So, es kann sein, dass er sogar da war, als der Brief empfangen wurde. Wenn er mit 85 Jahren gestorben ist, dann kann man schon rechnen, könnte sein, dass er da war. Ende Februar 155 nach Christus ging durch Smyrna wie ein Lauffeuer die Nachricht, dass Polycarp, der hochbegabte, betagte Vorsteher der Christengemeinde, verhaftet worden sei und nun vor dem römischen Statthalter gestellt werde. Ein großer fanatischer Volkshaufe hatte sich im Stadion der Stadt, wo sonst die Gladiatorenkämpfe stattfanden, zusammengefunden. Denn hier wurden diesen führenden Christen der Prozess gemacht. Auf die Aufforderung des Statthalters hin, doch sein Alter zu schonen und seinem Glauben abzusagen, antwortete der Freis, 86 Jahre habe ich Christus gedient und er hat mir nur Gutes getan. Wie könnte ich meinen König lästern, der mich erlöst hat? Zunächst bedrohte ihn der Statthalter damit, ihn den Löwen vorzuwerfen und dann ihn lebendig verbrennen lassen. Da eilte schon die Menge in Erwartung eines sensationellen Schauspiels
um aus Bädern und Werkstätten Holz und Reisig herbeizuholen. Doch noch ehe der Holzstoß entzündet werden konnte, brachte man in einen lauten Lobpreis Gottes aus, dass er ihn in dieser Stunde gewürdigt und auch ihm Anteil gegeben habe an der Schar der Blutzeugen. Der hat genau erlebt, was hier in dem Text geschrieben wurde. Der hat genau erlebt, die Verfolgung und sogar zum Tod. Warum? Weil er eigentlich reich, geistlich reich sein wollte. Weil er treu geblieben ist. Jesus gibt aber weiter und sagt, sei treu bis zum Tod und ich werde dir den Siegeskranz des Lebens geben. Als ich klein war, jünger, und ich immer über die Kränzen und die Krönen, die in der Bibel stehen, gelesen habe, habe ich mich immer vorgestellt, wie ist das? Ist das wie ein Wettbewerb im Himmel? Wer hat am meisten gemacht? Wer hat am meisten die Kronen? Und dann sieht man, ah, guck mal, der Harald hat 5 Kronen. Wie macht er das mit dem Gleichgewicht? Und ich war eine Kleine, glänzt nicht mal meine. Absichtlich den ersten Vers ganz schnell gegangen. Aber lesen wir es wieder. Ich bin, Vers 8, dies sagt der Erste und der Letzte, der tot war und wieder lebendig wurde. Ist das nicht ironisch, so eine Kombination zu haben? Sagt, ich bin der Erste und der Letzte. Das heißt, der Allmächtige, der Kraftvollsten, der alles hat, kann für ihn, wegen ihn und alles wurde geschaffen, steht in Römerbrief auch. Dann sagt er, der Tod war. Ja? Tod war und dann lebendig, irgendwie. Aber das ist genau das Wichtigste hier. Gott, der alles erschaffen hat, Gott, der dem ganze Ehre gebührt, ist Mensch geworden und ist auch für dich und für mich gestorben. Egal wie unser Leiden ist, er hat das selber schon erlebt, sogar schlimmer. Und er hat sich dafür entschieden. Er hat sich dafür entschieden. Er hat sich dafür entschieden, für dich und für mich zu leiden. Und er wird auch uns begleiten, damit wir überwinden. Und somit das ewige Leben mit ihm bekommen. Amen.